So. Ich freue mich, dass wir so zahlreich sind. Ich möchte gerne, bevor wir in die Predigt einsteigen, mit euch beten. Beten wir zusammen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Großer himmlischer Vater, guter Gott, danke, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke, dass wir leben dürfen, dass wir jederzeit mit dir reden können. Herr, wir sind hier zusammen, um von dir zu lernen, um Mut zu bekommen, aber auch einander Mut zu machen. Wir wollen einfach ganz auf dein Wort hören, deine Wahrheit erkennen. Sprich du durch deinen Geist in uns hinein, wirke in unserem Herzen. Nimm all das von unseren Köpfen weg, was uns davon ablenken könnte. Wir wollen wirklich ganz für dich da sein, was du sagen willst. In allem, was wir tun, wollen wir deine Ehre, Herr. Dir gehört alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dürft euch setzen. Ich habe über die Jahre die, weiß nicht, ob man das sagen kann, Ehre gehabt, mit verschiedenen Menschen zu sprechen. Viele verschiedene Menschen. Einige von diesen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren von Gott enttäuscht. Manche waren treue, ich sage mal, Kirchgänger. Sie sind regelmäßig in die Kirche gegangen, haben ihre Gebete, die Traditionen eingehalten, so wie sie es verstanden hatten, hielten ihre Lebensweise für eine gute, hatten aber den Eindruck, dass Gott nicht hört, dass Gott nicht da ist. Andere wiederum taten viel Gutes für Menschen, waren wirklich sehr groß in ihrem Einsatz, waren aber keine, gehörten kein, nicht unbedingt einer Kirche an. Denn das alles war für sie irgendwie nicht das Wahre, sagten sie. Aber auch sie haben erlebt oder den Eindruck gehabt, er sei irgendwie abwesend. Und also erstens auf der einen Seite, ehrlich gesagt, ist das keine neue Sache. Wir werden Zeiten erleben, wo wir den Eindruck haben, das Empfinden haben, dass Gott abwesend ist. Das hatte David erlebt. Wo David gesagt hatte, woher, wo bist du? Fragen und Zweifeln gibt es, seitdem es Menschen gibt. Aber wichtig ist halt, auch wenn David diese Frage gestellt hat, wo bist du? Ich habe den Eindruck, du wirkst nicht, du tust nichts, du bist fern. Hielt er im Glauben fest und suchte Gott und blieb Gott treu. Leider bei den meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, war das nicht der Fall. In dem Gespräch habe ich oft festgestellt, dass es ein Problem gab, was sich was auch an dieser Stelle für heute angesprochen wird. Ich nenne es eine Zweiteilung des Lebens. Des Lebens wie auch der Gedanken. Und da werden wir dazu kommen. Ich erkläre es jetzt nicht, aber es kommt. Wir sind in Kapitel 58 von Jesaja. Wir arbeiten durch Jesaja durch. Hier geht es, mindestens am Anfang wird es klar, um das Thema Fasten. Aber mir kam der Eindruck, wenn wir näher schauen, dann wird es auch deutlich, dass es nicht nur um das Fasten geht. An sich. Steigen wir einfach ein, dann wird es, glaube ich, auch klar. Wir fangen in Vers 1 an. Der Herr sagt, rufe so laut du kannst, lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihre Vergehen vor. Das ist ganz offensichtlich. Gott ruft, tadelt, klagt gegen das Volk, ihr Unrecht, ihre Sünden. Aber es gibt hier viele Schwierigkeiten hier, weil Jesaja ist, wie wir eigentlich schon mal gesagt haben, es gibt zwei Teile. Im ersten Teil sind sehr viele Klagen, sehr viele Gerichtsurteile, sehr viel Androhung von Gericht bis Vers 9, Kapitel 39. Und ab Vers 40 ist das praktisch in vielen Dingen eine Botschaft an Gefangene in Babylon, wo Gott Mut zuspricht, wo Gott die Zukunft auch malen will für sie positiv und wo er auch deutlich machen will, es ist nicht zu Ende, auch wenn es für euch nicht gut aussieht. Und doch ist hier jetzt momentan eine Klage, die eigentlich zu dem ersten Teil gehört, und man fragt sich, okay, was ist jetzt hier los? Aber ich denke, das wird klar, wenn wir uns überlegen, was das eigentlich bedeutet hatte, in Babylon in Gefangenschaft zu leben. Wenn wir an Gefangenschaft denken, dann denken wir vielleicht an diese Bilder von Simon, dieses Gefängnis. Die sind in Gefangenschaft oder in einem Konzentrationslager. Sie leben wirklich hart. Aber für die Menschen damals hieß es eigentlich hauptsächlich, die wurden in diesem Fall von den Juden von Israel, von Juda, nach Babylon gebracht, um dort zu leben für die Menschen und dort zu arbeiten, praktisch, dass es der Wirtschaft besser geht und so weiter. Mit dem Hintergedanken, wenn sie nicht mehr in ihrer Heimat sind, wird es weniger Aufstand geben in der Heimat. Werden die Länder nicht so aufsässig sein. Denn die leben da nicht mehr. Die sind verstreut. Nun, in Babylon dann, da konnten die Menschen Arbeit nachgehen, konnten die ein Leben im Grunde genommen aufbauen, auch wenn sie nicht die Rechte hatten, die Einheimischen hatten. Besonders wenn die Handwerker waren oder gute Fähigkeiten, wirklich Gutes tun konnten, dann konnten sie eigentlich einigermaßen gutes Leben haben. Vielleicht sogar zum Wohlstand bringen. Und wenn das geschieht, dann kann es sehr leicht dazu kommen, dass man bequem wird. Dass man nicht mehr nach Gott schaut so sehr. Und wenn wir diese Worte hier lesen im Vers 1, dann ist das nächste auf den ersten Eindruck schon bemerkenswert. Denn hier redet Gott. Und er redet weiter und sagt Folgendes. Sie suchen mich Tag für Tag, haben daran gefallen, meine Wege zu erkennen. Und wie eine Nation, die ihre Gerechtigkeit übt und vom Recht ihres Gottes nicht ablässt, so fordern sie von mir gerechte Entscheide und haben an Gottes Nähe gefallen. Und sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Wenn wir hier diese ersten Sätze lesen, dann denken wir, okay, das sind eigentlich schon recht gläubige Menschen. Ja, das steht ja. Sie haben Gefallen daran, seine Wege zu gehen. Sie wollen in seiner Nähe sein. Sie wollen seine Gerechtigkeit üben. Aber ich denke, was wirklich da, es bekommt schon ein anderes Bild. Wo ihr Herz ist, wenn wir diese Fragen sehen, am Ende. Wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weil es sich hier sehr um das Fasten dreht, zeigt es mir auch so ein bisschen, dass es nicht an die Juden war, die in Jerusalem waren. Weil da, die Tadeln waren oft um den Tempel, da ging es um den Tempel und all das. Aber dieses Fasten, wenn man das überlegt, okay, wenn endlich die Babylonier das Jerusalem erobert haben, die ganzen Juden oder die mitgenommen haben, die haben nicht alle, aber die meisten, die sind in Babylon. Und das war für die ein Schock. Immer, Gott hat immer sie Und jetzt auf einmal nicht mehr. Was ist los? Und da ist sogar, da kann man auch in Jeremia lesen, da gibt es Propheten, die gesagt haben, ihr seid schuld, dass ihr hier seid. Und dass sie erkennen ihre Schuld. Was ist das, was man tut? Man bereut es, man geht vor Gott. Und man, also vor allem damals, man fastete, um diese Reue Ausdruck zu verleihen. Sie betrübt, dass sie wohl so weit weg von der Heimat waren, dass es ihr Schuld war. Und immer wieder fasten sie. Und was sie als Volk hatten dann, das war nicht mehr der Tempel, das waren nicht mehr die Opfer. Das waren nicht mehr, auch nicht mehr die Synagogen. Die waren nicht da. Vielleicht haben sie welche aufgebaut. Aber sie hatten ihre bestimmte Rituale, die sie gemacht haben. Und scheint hier ein Hauptritual war das Fasten, das sie vor Gott getreten haben. Und man kann sich so gut vorstellen, weil man das sieht auch immer wieder, wie am Anfang es wirklich mit Herz und Seele geschehen ist, aber über die Jahre nach wurde es zu einer Gewohnheit, immer wieder. Man hat es einfach so gemacht, weil die Eltern das gemacht haben. Und dann nach 40, ich meine, die waren 70 Jahre, war die Zeit ihrer Gefangenschaft. Also nach 30, 40 Jahren, wenn du das immer wieder machst, dann wird es irgendwann, ja, okay, wir gehen fasten. Das gehört dazu. Es kann sehr leicht sein, den Inhalt davon weggehen und es geht nur um dieses Ritual. Und dass man davon hofft, dass Gott es sieht und hört. Was als Herzensanliegen zuerst war, wird zu einer Gewohnheit, nicht nur damals, ja auch heute. Und eine Denkweise kann entstehen, dass man sagt oder denkt, vielleicht sogar unbewusst, wenn ich das tue, dann wird Gott das sehen und irgendwie mich belohnen. Und es wird fast zu einem Geschäft. Ich tue was, du tust was, Gott, okay? Gut. Das passiert immer wieder, wenn Gott nicht mehr ein Mittelpunkt ist. Wenn mein Leben mehr und mehr im Mittelpunkt kommt und Gott an die Seite kommt, dann wird das, was Inhalt hatte, zu einem leeren Ritual. Und ich mache das nur, weil wir das immer gemacht haben. Und das Leben mit Gott beschränkt sich dann auf diese Zeiten, wo wir zusammenkommen, um dieses Ritual zu machen. Und wo man dann eben auch hofft, durch diese Rituale, durch diese Handlungen, dass ich von Gott gesegnet werde. Wenn ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe, wenn ich die Gebete spreche, die Losung lese, die Kollekte gebe, oder was alles Menschen so tun, regelmäßig, dann wird es mir im Leben gut gehen. So denken sie. Und Gott soll seinen Teil dazu beitragen. Und dann kommt diese, ich nenne das mal die Zweiteilung, weil wir haben unser Leben mit Gott, diese Rituale und diese Treffen, die wir haben untereinander und all das. Und da ist Gott. Und dann haben wir unseren Alltag. Und wir machen unser Ding. Und was im eigentlichen täglichen Leben passiert, das wird praktisch nicht reingebracht in diese Rechnung und diese Beziehung zu Gott. Und dann wird es so, kommt es so weit, dass es einen Gottteil des Lebens gibt und einen restlichen Teil. Eine Zweiteilung. Und das, das haben wir vergessen. Einen Moment. Weil die gerade gesagt haben, Internet ist instabil, mache ich den Draht rein. Okay. Wenn man nicht mit Gott verbunden ist, genauso mit WLAN, dann kann das Leben anders werden. Nun, Das ist aber nicht, was Gott will. Und er gibt sich damit nicht zufrieden. Und deshalb diese Botschaft an die Menschen in Gefangenschaft, die sich schön eingerichtet haben. Denn eigentlich, was sie haben, ist nicht anders als was wir haben. Sie lebten in Babylon, aber ihre Heimat war in Juda, in Israel. Und das ist nicht anders als wir. Wir leben hier auf dieser Erde, in Deutschland. Aber was ist unsere wahre Heimat? Es ist nicht hier. Es ist bei unserem Herrn und Gott. Und weil das ist, Gott weiß es sehr wohl, dass diese Zweiteilung passiert ist. Und er kommt und sagt, Moment, da ist ein großes Problem. Er redet von Unrecht. Und das lässt er nicht bei einem Begriff, sondern er führt es aus. Und das sehen wir in den nächsten Sätzen dann, wo er Folgendes sagt. Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt sogar mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eure Stimmen damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm, dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Jetzt malt Gott so vor ihren Augen, was eigentlich los ist, was nicht gut ist. Und er sagt, okay, auf der einen Seite, ihr kommt zusammen, ihr trefft euch und vor dem Eingang zieht ihr euer Sack auf, über, spreut so Asche drauf, ihr beugt euch runter. Macht so die Gebete oder was auch immer ihr sagt. Und dann geht ihr raus und dann kommt die andere Seite vor. Jetzt legen wir den Sack ab und auf den Heimweg streiten wir uns. Vielleicht man denkt, okay, der hat mich reingelegt und gibt einen Streiten, da geht es sogar mit dem Faust weiter. Und er sagt einfach, das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Das ist eine Zweiteilung des Lebens und das geht nicht. Wenn ihr denkt, ich werde das hören, hallo, das geht nicht. Und ja, wir lesen das und wir schauen die Leute an. Wir sagen, Mensch, die Leute müssen das eigentlich wissen. Wir schütteln den Kopf. Und übersehen leicht die Gefahr, die jeder von uns, vor der jeder von uns steht. Wir sind alle nämlich in diese Gefahr. Und kommt meistens schleichend. Nicht so, dass man sich bewusst sagt, okay, jetzt will ich ein zweigeteiltes Leben leben. Was passiert ist eben schleichend, ist, dass die Gemeinschaft mit dem Herrn lässt nach langsam. Man liest nicht mehr so viel in der Bibel, man hat noch nicht so viel Gemeinschaft mit Geschwistern, die Gastfreundschaft lässt nach, es brennt nicht mehr mit Liebe und es geht langsam, vieles wird zur Routine. Und dann kommt dazu in dieser Situation, dass man in Situationen kommt, wo vielleicht in der Arbeit wird erwartet, dass man nicht ganz so ehrlich ist und man sagt, okay, ich will die Arbeitsstelle nicht verlieren, also machen wir das hier ein bisschen und so kann es immer wieder kommen. Und das geht über eine längere Zeit, es ist nicht von heute auf morgen. Und so war es da auch. Und die Sache ist einfach, hier in Deutschland vor allem, der Kühlschrank ist voll, die Rechnung meistens bezahlt, wir haben was auf dem Konto, uns geht's gut. Auch wenn Gott und unser Leben so ein bisschen in Zweiteilung kommt. Äußerlich gesehen können wir sagen, uns geht's gut. Da kommt das denn eben, wo es auch bei der Gemeinde in Ephesus, in Offenbarung Kapitel 2, die erste Sendschreiben, das schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, er sagt, ihr sagt, macht alles richtig. eure Rituale, also alles. Auch die Lehre, ihr Lehrer weist er ab, aber ihr habt eure erste Liebe verlassen. Da ist es nicht mehr, diese Gemeinschaft mit Gott da. Die erste Liebe verlassen, was heißt das eigentlich? Das heißt, man brennt nicht mehr für Gott, da ist diese Liebe nicht mehr und da ist, geht es mehr um diese Ebene. Und da wird eine Zweiteilung automatisch kommen. Und das wird fast automatisch Auswirkungen haben in vielen Bereichen des Lebens. Auch im Alltag. Und was passiert ist, denn irgendwann im Leben kommt eine Krise oder große Probleme. Das Leben hat es an sich. Man hat auch Krisen, das kommt. Hat Schwierigkeiten. Und dann merkt man, oh. Und stellt die Frage, die die Juden damals gestellt haben. Gott, ich bin hier treu, ich bin hier immer da. Und was ist los? Ich habe den Eindruck, du bist weg. Was ist los? Gott, ich bin überzeugt, Gott gebraucht Schwierigkeiten, Probleme, Bedrängnis, also viele Sachen im Leben, die uns das Leben schwer machen. Als ein, wie heißt es, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ja? Und für mich ist es nicht, manchmal nicht nur ein Wink, sondern richtig ein richtig Zuhauen. Boff. Dass er uns aufwachen will. Schaut mal euer Leben an. Indem er sagt, hallo, ich bin da. Ich habe mich nicht bewegt. Aber wir haben uns von ihm langsam aber sicher entfernt. Weil wir nicht ihn gesucht haben. Gott will nicht diese Zweiteilung des Lebens, was oft bei gläubigen Menschen geschehen kann. Und wenn man das feststellt, okay, dann sagt man, okay, was soll ich tun jetzt? Gibt es hier die Gefahr von einer Zweiteilung? Das will ich nicht. Dann will ich mehr beten. Aber Gott sagt was anders. Das sehen wir gleich anschließend. Fassen wir es, das Liebe sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei. Gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt. Heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nacken seht, kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Denn dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird dein Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Wenn ich diese Worte lese, dann ist mir klar, bei denen damals ging es um dieses Ritual, dass sie die wirklich gefastet haben, bis zum geht nicht mehr. Aber es geht Gott nicht nur um Fasten. Es geht um diese ganze Problem, das dahinter steckt. Denn eben, was er hier, wovon er hier redet, das hat mit Fasten nicht unbedingt direkt was zu tun, sondern höchstens indirekt. Was wir sehen hier ist eine Lebenshaltung. Und Gott will, dass diese Lebenshaltung im Alltag, überall wo wir sind, vorhanden ist. Wir sehen ganz klar einfach hier, wie ein Leben in Gottes Familie aussehen soll. Was er will von seinen Kindern, von seinem Volk. Und er dachte dazu, drei Sachen, die wir tun können, um diese Zweiteilung zu ändern. Erstens sagt er, in diesem anderen Teil des Lebens, was nicht zu dem, was du Gott machst, fang mal an, was zu tun. Setz dich für die Unterdrückten ein, die Außenseiter. Für die Juden damals war das eigentlich ganz klar, das kann jeder sagen, die hatten ihre, auch dort ihre Leute, die sie angestellt haben, um ihre Arbeit zu machen, und die haben sie offensichtlich ausgenutzt. Aber es gibt Menschen heute, die unterdrückt sind oder Außenseiter sind oder belächelt werden oder gemobbt werden oder was auch immer. Und Gott sagt, schau diese Menschen an. Nicht die Menschen, die von allen die Aufmerksamkeit gemacht haben. Schau diese Menschen an. Setz dich für sie ein. Diese Menschen sind überall, wenn wir einfach die Augen aufmachen. Und ich bin dankbar für die Menschen, die auf die Straße gehen, und wir beten Gott, tu eine Tür auf für die, dass Menschen, die das Evangelium bekommen. Aber ich bin auch überzeugt, dass Gott uns jeden Tag Türen öffnet, da, wo wir sind, um Menschen zu dienen, um seine Liebe zu zeigen, um zu erzählen von seiner Liebe. Da sollen wir sein. Such die Menschen, die nicht geliebt werden, die andere übersehen. Das Zweite sagt er, seid großzügig, ob es um Essen geht, um Kleidung geht, Gastfreundschaft. Und das gründet darauf, unser Gott ist ein großzügiger Gott, nicht wahr? Er hat uns durch Jesus Christus so viel gegeben. Er gibt uns, wir sind seine Kinder, und wir geben uns so viel, und das haben wir alles nicht verdient, das haben wir aus Gnade bekommen. Und was Gott hier will, ist einfach, dass das Gleiche von uns kommt, was wir bekommen. Weil er gnädig ist, sollen wir gnädig sein. Weil er uns gibt, sollen wir geben. Das erinnert mich an die Worte in Epheser 5. Da steht, ahmt Gott nach aus seinen geliebten Kindern und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingeben hat. Als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Und ihr seht hier schon immer wieder, Gott verlangt nichts von uns, was er selbst schon getan hat. Sollen wir geben? Er hat schon gegeben. Sollen wir opfern? Er hat schon geopfert. Sollen wir lieben? Er hat schon geliebt. Und liebt immer noch. So können wir Nachahmer Gottes werden. Wir können geben und großzügig sein. Ich meine, in einer Weise ist in Deutschland ein Problem, dass es ein Sozialstaat ist und vieles wird vom Staat, da kriegen sich die Leute viel. Aber nicht alles. Und hier in diesem Fall kann großzügig sein einfach heißen, dass man sich hinsetzt und zuhört und seine Zeit gibt. Oder dass man die Tür öffnet und jemand reinlässt, damit sie nicht einsam sind. Man gibt ihnen Gemeinschaft. Und wir geben, weil Gott uns gegeben hat. Es gibt viele Wege, wenn wir einfach Gott bitten und uns die Augen öffnen. Und das Dritte sehen wir in Vers 9, was anders werden soll. Er sagt, lasst die höhnischen Fingerzeichen und das Trügerische reden. Unsere Worte können so viel Gutes und Schlechtes ausrichten. Und was er hier anklagt, ist auf der einen Seite, wenn wir miteinander reden, dann bin ich die Freundlichkeit in Person. Aber dann, wenn er weg ist, dann sage ich, weißt du, der Simon, habe gehört, was er letzte Woche getan hat? Meine Güte, wie er mit seiner Frau umgeht. Und so weiter und so fort. Weißt du, das ist eben dieses Fingerzeichen. Ja? Weißt du, der hat mal so und so getan. Oh, echt? Und er sagt, Gott sagt, was soll das? Ja? Und dann, wir tun das auch als Gottes Kinder, wir können da kommen. Und wir reden über andere, aber dann sagen wir, ich sage das nur, weil ich besorgt bin um seine Seele. Aber Tratsch ist immer noch Tratsch. Ob es vormal Tratsch ist oder nicht. Punkt. Also, wenn hier habe ich auch, muss ich auch an ein Wort aus Epheser denken. Es soll kein schlechtes Wort aus eurem Mund kommen, sondern nur eines, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Auch in unseren Worten können wir Gnade geben oder Gnade nehmen. Wir können aufrichten oder kaputt machen. Nur mit den Worten. Und Gott sagt, das gehört sich nicht. Und so ist hier wirklich, also in diesen Worten, können wir wirklich ganz schnell einen Test machen, wenn wir reden. Ja? Sind diese Worte, die wir reden, erbaulich für den anderen, sowohl für die Zuhörer als auch für die Menschen, mit denen wir reden? Sind diese Worte gnädig und wohltuend? Denk dran, wenn du redest, ist das, wie meine Rede ist. Wie rede ich über andere, mit anderen? Ich meine, bei diesem Test, ich brauche nicht viel nachdenken und ich sehe in meinem Leben, da habe ich gar nicht so gut geredet. Da habe ich an anderen Menschen schlecht geredet oder was auch immer. Es geht sehr schnell. Überleg mal, es geht Gott darum, dass wir keine Zweiteilung des Lebens haben. Dass unser Leben in der Welt alle 7 Tage nicht anders wird, als das, was wir hier, wenn wir hier zusammen sind. Und Gott gibt uns eine Verheißung hier, wenn diese Zweiteilung verschwindet. Und in diese Worte in Jesaja 58 sehen wir immer wieder. Und interessant ist, diese Verheißung kommt immer zweimal. Zum Beispiel, er sagt, wir werden dann Licht in dieser dunklen Welt sein. Das ist in Vers 8 und dann später sieht man es auch. Vers 10, Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Er gibt diese Verheißung, so wird es sein, wenn wir wirklich diese Zweiteilung aufgeben, wenn wir mit Gott leben, wenn wir dafür sorgen, dass wir so leben, wie Gott will. Und Licht sein heißt einfach, dass wir mit dem eigenen Verhalten und den Worten auf unseren Herrn hinweisen, der das Licht ist. Zweitens sagt er, Gott wird Heilung schenken. Und bei Heilung denken wir meistens sehr, sehr, sehr schnell an körperliche Heilung. Aber Heilung ist immer ganzheitlich gemeint. Ganzheitlich in Beziehungen. In meinem Herzen, in der Seele, wo viele Schmerzen sind. Das ist allumfassend. Und drittens sagt er, die Gerechtigkeit wird sichtbar. Das heißt, es wird sichtbar und klar unter den Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass wir mit Gott leben. Denn Gerechtigkeit heißt eigentlich, dass die Verbindung zu Gott stimmt. Nicht nur in dem Glauben, sondern auch in dem, was ich tue. Das gibt dem Leben eine Festigkeit. Dann tun wir keine krummen Dinge, denn wir nehmen unseren Gott ernst. Und dann sehen andere, okay, wir lassen ihn aus dieser Sache raus, weil es unehrlich ist. Und wir wissen, er ist nicht unehrlich. So erkennen sie das. Und er verspricht, seine Leitung und seine Führung in uns, er sagt hier auch in Dürrezeiten. Das heißt nicht, dass es immer blumig ist, wenn wir diese einteilen, dann sind wir wirklich ganz mit Gott gehen. Das heißt, es wird auch, werden auch Dürrezeiten kommen. Aber in diesen Dürrezeiten verspricht er seinen Frieden in uns und seinen Beistand in dieser Zeit. Nun, eine Sache muss ich erklären. Falls man irgendwer in der Gedanke kommt, dass ich auffordere, Dinge zu tun, damit Gott in deinem Leben hineinwirkt, damit Gott handelt, das ist es nicht. Darum geht es mir nicht, darum geht es Gott nicht. Es geht ihm einfach darum, dass diese Zweiteilung des Lebens aufhört. Dass mein Verhalten hier unter Geschwistern nicht anders ist. Dass es nicht auf einmal, wenn ich durch die Tür komme, ich spiele auf einmal fromm und rede fromm. Er will nicht, dass alles zu einem trockenen Ritual wird, wo es nicht mehr um die Verbindung zu ihm geht, sondern nur um Dinge, die wir tun und tun sollten, was wir nicht tun sollten und so weiter. Es geht um die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und da muss ich einfach an meine Tochter denken, die Älteste. Vor einigen Jahren hat sie eine Auszeit genommen und ist durch Asien gereist. Und sie hat einen Monat in Nepal verbracht, auf einem Dorf in den Bergen. Und da war keine Christen. Sie hat in der Schule gearbeitet, aber auch, wie hat sie es gesagt, ich war viel mit Gott. Denn was den Leuten wichtig war in diesem Dorf, die waren Gastgeber und die Gäste arbeiten nicht. Sie wollte einfach im Feld helfen. Das wäre wirklich eine Schande für die Gastgeber. Also hatte sie viel Zeit in einer wunderschönen Gegend und viele Ruhe und Stille.
Nur eine, der Englisch
gesprochen hat. Ja, und nur eine, der ihre Sprache gesprochen hat. Ja. Und kein Internet. Da musste sie 3 Stunden zu Fuß gehen, um das zu haben. Man stellt sich vor. Aber sie sagte, das, was ich hatte, war meine Bibel und mein Gott. Und ich habe da gemerkt, wie unehrlich ich mein Leben gelebt habe. Und diese Zweiteilung wurde ihr klar. Und wie sie wirklich mit Gott wirklich so eng zusammengekommen war und einiges auch in ihrem Leben wirklich aufarbeiten konnte und lernen konnte. Und das Interessante war dann, sie sagte, nach dieser Zeit ging sie nach Kambodscha in die Hauptstadt. Das heißt, Phnom Penh. Und sie sagte, da waren viele Hilfsorganisationen. Und da gab es ein paar internationalen Gemeinden. Und sie sagte, es ist interessant, wenn sie reinkommt, wie schnell es war, so in eine fromme Sprache und so weiter zu kommen, wo man geredet hat, was Gott in einem getan hat und so weiter. Und das wie das unecht war. Weil man nicht geredet hat darüber, die Kämpfe, die man hatte. Die Probleme, die man hat in einem Land, wo so vieles so anders ist. Es ist leicht, in dieser Situation so fromm zu werden. Das ist nicht unbedingt etwas, was wir bewusst falsch tun, aber das ist leicht. Das Problem ist, dass es die Gemeinschaft nicht stärkt. Weil wir denken, oh, die haben alle keine Probleme. Das ist nicht der Fall. Was Gott will, ist, dass wir mit ihm leben, in Gemeinschaft mit ihm. Dass wir sein Wort in uns aufnehmen, dass wir mit ihm reden, dass wir durch den Tag mit ihm gehen. Dieses gute Leben, wovon er redet, ist einfach eine, was Gott sagt, ist nicht, das ist nicht eine, okay, du musst dies tun, damit du das bekommst, sondern es ist einfach eine Tatsache für die Menschen, die einfach im Einklang mit Gott leben. Ihr sagt, so wird es denn sein einfach, weil wir zusammen leben. Das wünscht er sich so sehr von seinen Kindern. Er sehnt sich danach, dass es Realität wird in deinem und in meinem Leben. Das ist mein Wunsch und mein Gebet für mich und für uns alle. Und dieses Leben zusammen beginnt immer, ich sage mal immer in der Kammer, mit ihm alleine. Eine brutale Ehrlichkeit mit ihm. Und dann wird das Leben wieder lebendig und nicht mehr zu einem Ritual. Davor bewahre uns der Herr. Beten wir zusammen. Gott, ich danke dir, dass du uns diese Worte gegeben hast, dass du uns daran erinnert hast, durch diese Worte, wie sehr du dir diese Gemeinschaft mit uns wünschst, wie sehr du in unserem Leben wirken wirst, wenn wir uns wirklich einfach auf dich einlassen. Hilf uns zu begreifen, wie sehr diese Zweiteilung so einfach werden kann. Hilf uns, das zu überwinden und das zu erkennen, wenn es kommt. Wir wollen füreinander da sein und einfach für dich da sein. Lass uns einfach das ausleben, was wir lernen in der Welt, in dem Alltag, jeden Tag. Zu deiner Ehre, Herr. In dir gehört alle Ehre, alle Macht in Ewigkeit. Durch unseren Herrn Jesus. Amen.